Ja, ihr lieben Geschwister, ich bin sehr froh, dass ich heute hier stehen darf. Noch vor wenigen Tagen konnte ich mich nicht bewegen, konnte nur auf der Couch sitzen und habe auf den Notarzt gewartet. Hexenschuss. Ihr wisst, was damit gemeint ist, ne? Ja. Aber der Herr hat geholfen und die Ärzte auch. Und darüber bin ich sehr dankbar. Das Wort, was ich heute für euch mitgebracht habe, könnt ihr nur ertragen, wenn ihr zulasst, dass der Herr euch die Herzenstür öffnet. Wenn ihr euch wirklich als Kinder Gottes erweist. Gottes Wort hat heute einen ganz hohen Anspruch an uns alle. Vor allen Dingen an unsere Frauen und Schwestern. Ich lese uns den heutigen Predigttext aus 1. Petrus 3, die Verse 5 bis 7. Und wem es möglich ist, den bitte ich dazu noch einmal aufzustehen. Denn so schmückten sich einst auch die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren eigenen Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich sehr, dass du unsere Herzen jetzt öffnest für dieses dein Wort. Wir bitten dich sehr, dass du uns willig machst, das anzunehmen und das aufzunehmen, was dein Heiliger Geist uns durch dein Wort heute zu sagen hat. Gib uns dazu Mut und Entschlossenheit, so zu denken, wie du es willst, und so zu handeln, wie es dir wohlgefällig ist, und so zu leben, dass wir in Frieden und im Glück, das du uns gerne wünschst, auch für unsere Ehen und Familien, dass wir so leben können. Hilf uns dazu, Herr, zu verstehen und zu begreifen, was du uns sagen willst. Gib Gnade zum Hören, ein williges Herz zum Annehmen und mir die rechte Art und die rechte Liebe, das weiterzugeben, was du mir ins Herz gelegt hast. Amen. Wir nehmen Platz. Es scheint ja ein göttlicher Zufall zu sein, dass wir heute am Frauentag, am Internationalen Frauentag, auch so einen besonderen Blick auf Sarah und Abraham werfen dürfen. Und ich habe diesen Bibeltext überschrieben: Sarah und Abraham, Glaubensvorbilder für christliche Ehen. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die auf Gott hofften, indem sie ihren eigenen Männern untertan waren. Der wahre Schmuck der gottesfürchtigen Frauen war der, dass sie auf Gott hofften, indem sie ihren Männern untertan waren. Auch in schwierigen Umständen dem Druck standhalten und die Hoffnung ganz auf Gott setzen. Das ist wahrer, lebendiger christlicher Glaube. Schwierigkeiten und Lasten gibt es früher und spät oder später in jeder Ehe. So wie bei Abraham und Sarah auch. Da wäre zunächst mal zu nennen die Kinderlosigkeit, die ja damals im Orient noch eine ganz andere Bedeutung hatte als heute. Heute ist Kinderlosigkeit für viele gar kein Problem mehr, aber im Orient war das eine ganz schwere, große Not. Kein Stammhalter zu haben, kein Erbe zu haben, das war im Orient eine ganz schlimme Sache. Dann hatten Abraham und Sarah ein Nomadenleben zu führen. Sie kannten nicht die kulturelle Ordnung, die wir heute haben. Sie mussten in Zelten leben und das war sicherlich für sie auch ein schwerer Weg. Nur aus dem Koffer zu leben und im Zelt zu Hause und alles, was damit zusammenhängt. Und dann diese unglaubliche Geschichte mit der Opferung Isaaks. Was Sarah ja sicherlich auch mitbekommen hat. Dass Gott zu Abraham sagte, opfere deinen Sohn. Schwierigkeiten und Lasten hatten sie alle Male. Genau, vielleicht sogar noch schlimmer als wir heute. Nur in anderer Form. Da, wo dieses Hoffen auf Gott nur sehr schwach oder praktisch ganz verloren gegangen ist, da werden die Schwierigkeiten und Lasten auch zum Zerbruch der Ehe führen. Heilige Frauen waren sie gerade dadurch, dass sie auf Gott hofften, weil sie ihm gehörten, wie auch die Empfängerinnen des Briefes des Petrus Heilige sind, weil sie Gott gehören. Und ihr lieben Schwestern, damit sind auch wir heute in Bützow hier gemeint. Heilige. Heilige sollen sich Heilige zum Vorbild nehmen und nicht die Welt und ihre Lebensphilosophie. Wenn wir heute in unsere moderne Gesellschaft hören und sehen, da wird gesprochen von Emanzipation der Frauen, da wird ganz unverhohlen ein Feminismus gepredigt und gelebt. Da gibt es solche Losungen bei modernen Frauen, die sagen, mein Bauch gehört mir. Oder sogar freier Sex nach Lust und Laune. Als ein Kennzeichen unserer heutigen Gesellschaft. Hoffen auf Gott ist ein Hoffen, das die gesamte Existenz und das ganze Leben mit einschließt. Dadurch, dass die heiligen Frauen auf Gott hofften, waren sie bereit, mit ihren Männern Glaubenswege zu gehen. Sie ordneten sich ihren Ehemännern unter, ohne dass es zu Zank und Zerwürfnis kam. Der sanfte und stille Geist, den sie hatten, ermöglichte diese Lebenshaltung. Sie ist ganz sicher damals wie heute eine Frucht des Geistes Gottes. Denn wir lesen in Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Friede, Sanftmut. So geht es für gläubige Ehefrauen nicht um längst vergangene Zeiten, worüber wir heute hier sprechen. Es geht auch nicht um ein ehemaliges Patriarchalsystem. Es geht schon gar nicht um verstaubte und altertümliche Lebensordnungen, sondern es geht um das Wirken des Heiligen Geistes damals wie heute. Es geht um das wirklich tragfähige und immer gültige Schöpfungskonzept Gottes. Ein Schöpfungskonzept, was alle Zeit gültig ist und nie unmodern wird. Heilige Frauen und Männer erkennen das, nehmen das an und leben danach. Und sie erleben so den Segen Gottes in Ehe, in Familie, Hauswirtschaft und Gemeinde. So wird Ehe zu einem Segensquell für die Kinder, für Verwandte, für Glaubensgeschwister, für Nachbarn und Freunde. Vers 6, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Sarah sprach Abraham nicht mit Herr an. Das wäre auch sehr eigenartig gewesen. Sie nannte ihn Herr, als sie über ihn sprach. Und sie gehorchte. Ihr praktisches Tun war Ausdruck ihrer feinen Lebenshaltung. Weil sie den wirklichen inneren Schmuck besaß, konnte sie sich so verhalten. Und sie konnte so zu einem großen Glaubensvorbild, insbesondere für Frauen und Schwestern, werden. Denn es steht hier in diesem Text, deren Kinder ihr geworden seid. Und das ist natürlich im Geistlichen gemeint. Wir finden zu der Beziehung der Schwestern zur Sarah einen Gleichklang in Johannes 8, 38. Da steht, sie, also die Juden, antworteten und sprachen zu ihm, nämlich zu Jesus, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Sie taten sie aber nicht und waren demzufolge im Geistlichen nicht Abrahams Kinder, die Juden von damals. Der Herr Jesus nannte sie sogar Kinder des Teufels, weil sie ihn töten wollten und nicht auf ihn hörten. Ein sehr hartes, aber auch sehr klares Wort des Herrn über die, die sich dem Wort Gottes durch Ungehorsam und Ablehnung entziehen. Nicht so wir, die wir des Glaubens sind. Die Frauen als die geistlichen Kinder Sarahs und die Männer, die Brüder, als die geistlichen Kinder Abrahams. Ein Kind Abrahams und Sarahs sind alle, die deren Glauben haben. Und man wird es nur durch Gottes Vorsatz, durch Gottes Berufung, durch Gottes Auserwählung. Steht, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Sind wir aber ihre Kinder der Verheißung, so haben wir auch deren Glaubensgehorsam und tun ihre Werke. Im rechten Glauben die rechten Werke mit der rechten Einstellung zu tun, bewahrt uns auch vor manchem Schrecken, deren es viele gibt. Denn der Schrecken ist ja tatsächlich in Vers 6 direkt genannt. Die Schrecken, mit denen wir zu tun haben, reicht das Geld? Welche Krankheiten kommen noch auf mich persönlich zu? Wie wird es mit meinen Kindern wohl werden? Stehe ich die Belastung des Alltags durch? Und so weiter. Das sind die Schrecken, die uns heute erreichen. Alles Mögliche kann passieren, kann mich verunsichern und kann mich plagen. Nicht umsonst steigen psychische Erkrankungen, Burnout für die, die noch im Stress im Beruf stehen, Krebs und Ängste. Alles das nimmt zu in unserer Gesellschaft. Angst vor Terror, Angst vor Überfremdung, Angst vor Vergewaltigung, Klimakatastrophe, Epidemien. Wir hören alle Nachrichten. Wir wissen alle, was heute ständig in den Nachrichten präsent ist. Was sagt der Herr Jesus? Lukas 21, Vers 11. Es werden sein Seuchen, Schrecknisse, Hass der Welt um Jesu Willen, Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Vor all dem fürchten sich Sarahs geistliche Kinder nicht, denn sie tun das Gute und fürchten keinen Schrecken. Das fasst das rechte Handeln der gläubigen Frau in der Ehe zusammen. Das Leben der Sarah war reich an Einschüchterungen und Schrecken. Und doch ist ihr Gehorsam und ihre Treue vorbildlich. Denken wir nur an die Situation, wie Abraham mit Sarah und seinem ganzen Tross nach Ägypten zieht und wie er aus Angst um sein Leben der Sarah sagt, sag doch, du bist meine Schwester. Und der Pharao ihre Schönheit erkennt und sieht und sie in seinen Harem einordnet. Stellt euch das mal vor. Oder ein Schrecken der Sarah war auch, als sie mitbekam, dass der lang ersehnte Sohn Gott geopfert werden sollte. Was das für diese Frau bedeutet haben muss. Und ihr Mann wollte das auch tun, wollte Gott gehorchen. Ihr kennt diese Geschichte aus dem Alten Testament. Sie hat es wirklich gezeigt, wie der Schmuck des sanftmütigen Geistes mit der Unbeirrtheit im Glauben verbunden ist. Um das spannungsreiche Leben einer Ehe vor Gott in unruhiger Zeit durchstehen zu können. Sarah hat es gezeigt. Und ab Vers 7 sehen wir jetzt mal auf die Männer. Ihr Männer ebenso. Wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, als dem weiblichen. Und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn wir in den Augen der Welt ein gutes Zeugnis sein wollen, dann müssen wir Männer unsere Ehefrauen in der rechten Art lieben und ehren. Die Mahnung an die Frau sich unterzuordnen, darf dem Mann nicht zu Ungebundenheit und Willkür verleiten, sondern muss bei ihm vermehrte Verantwortung und Fürsorge bewirken. Nur wo selbstlose Liebe des Mannes die Frau ganz an seine Seite rückt, wo er sie für sich selbst über sich stellt, wird die Frau davor bewahrt, Dienerin des Mannes zu sein. Gott hat der Frau durch seine Schöpfungsordnung die schwächere Stellung, nämlich die Unterordnung, gegeben. Wie erbärmlich ist es, wenn Männer das ausnutzen. Sie bedenken nicht, wie dadurch der Herr Jesus entehrt wird, der selbst als Herr und Haupt der Gemeinde nicht kam, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sich als der Meister den Jüngern die Füße wusch. Als Meister wusch er den Jüngern die Füße. Da, wo die Regel Jesu regiert, gibt es keine eigensüchtige Herrschaft und Machtausübung. Schon biologisch gesehen trägt die Frau die größere Last im Blick auf die Kinder und die Fürsorge für die Familie. Und der verständnisvolle Mann trägt die Last voll mit und schafft darüber hinaus den Rahmen für Geborgenheit und materielles Auskommen. Erkenntnis, Einsicht, Verantwortung und Selbsthingabe soll das Verhalten des Mannes bestimmen. Nicht Unverstand, blinder Trieb und Leidenschaft, Herrschsucht und Härte. Vielmehr wache und aufmerksame Achtsamkeit auf das, was die Frau bedarf und was sie zu leisten vermag. Diese Formulierung, die hier steht, wohnt bei Ihnen, bedeutet, sich bleibend niederlassen, sich binden, die Frau nie mehr verlassen, nicht gedanklich in seinen Wünschen, noch in Wirklichkeit, weil eine begehrenswertere erscheint. Wird das Liebesverhältnis und das Familienband zerrissen, so bleibt der Frau oft die schwerere Last. Es gibt nur einen Weg, das zu verhindern. Wirkliche Agape-Liebe des Mannes, empfangen und vorgelebt von Jesus Christus, Schöpfer und Erhalter des Lebens und der Ehe. Christus und die Gemeinde als Vorbild für Ehe und Familie. Darüber haben wir voriges Mal nachgedacht. Wohnt bei Ihnen mit Erkenntnis. Erkenntnis meint hier auch Erkennen der ganzen Person. 1. Mose 4, Vers 1. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Wohnen bei ihnen mit Erkenntnis meint also auch die liebende Gemeinschaft, auch die geschlechtliche, die hier und nur hierher gehört, gepflegt und genossen wird. Gott will die Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe, und zwar in umfassender Weise. Die Zusammengehörigkeit von Erkenntnis und Liebe besagt, der Mann, der seine Frau zu erkennen sucht, will und muss sie lieben. Und der, der sie lieben will, muss sie zu erkennen suchen. Und zwar in ihrem ganzen Wesen, in ihrer ganzen Art, mit allen Stärken und allen Schwächen. Und das ist nur in der Ehe möglich. In der Alltagslast, im Urlaub, im Unterwegssein und in der Geborgenheit des eingerichteten Heims. Alles andere, Verkehr vor und außerhalb der Ehe, Partnerschaften ohne Ehe, sogenannte Rentnerscheinehen und ähnliche Spielarten nennt die Bibel Unzucht. Hebräer 13, Vers 4. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Täuschen wir uns nicht, liebe Geschwister. Gehen wir in diesen Dingen mit der Welt, teilen wir auch ihr Schicksal. Hören wir aber auf Gottes Wort und gehorchen wir seinem Willen, gehen wir in die ewige Herrlichkeit. Und hier und jetzt ist uns Gottes Segen für Ehe und Familie zugesagt. Vers 7 gibt ihnen Ehre. Der Ehemann, der seiner Frau Ehre gibt, stellt sie nicht nur neben sich, sondern über sich. Fehlt die Achtung und die Ehre, so entweicht auch die Liebe. Es hat eine tiefe Bedeutung, dass Petrus für die Frau Achtung und Ehre verlangt. Nicht nur gelegentlich oder vor den Augen von Fremden, sondern im beständigen und vertrauensvollen Verkehr. Ehrwürdig ist die Frau, weil sie an derselben göttlichen Gnade und Gabe Anteil hat. Ein und dasselbe Erbe ist beiden geschenkt, die ewige Herrlichkeit. Und außerdem haben beide vor Gott und Menschen eine große Aufgabe, das gemeinsame Gebet. Petrus legt den Männern zuerst dringend ans Herz, ihr müsst beten können, aber ihr könnt es nicht mehr, wenn ihr eure Ehen verwüstet. Ihr könnt es nicht mehr zusammen und ihr könnt es nicht mehr einzeln. Tut ihr es trotzdem, ist es keiner Erhörung wert, wenn wir in der täglichen Lebenserfahrung die Regel Gottes missachten. Jede Gebetsübung geht unter, weil am befleckten Gewissen das Vermögen zum Gebet abstirbt. Es verkommt zur Heuchelei. Das gemeinsame Gebet nicht behindern, meint im Prinzip dasselbe wie Epheser 4, Vers 3, betrübt nicht den Heiligen Geist. Gott und das Gebet zu ihm ist die Hauptsache im Leben des Christen und damit auch im Leben einer christlichen Ehe. Überrascht uns das ein bisschen? Hätten wir vielleicht gemeint, das Ziel sei doch glückliches Familienleben, wohlgeratene Kinder, erfüllende Sexualität? Petrus hat uns von Anfang an daran erinnert, dass wir ein Erbe im Himmel haben und dass wir von oben geboren sind. Wir sind als Pilger unterwegs zu unserem Erbe in der oberen Heimat. Dahin zieht es uns. Da, wo unser Herr ist, dahin gehen beständig unsere Gedanken. Suchen wir nicht im Gebet beständig sein Angesicht, werden wir unsere Aufgabe als seine Botschafter und Zeugen nur mangelhaft wahrnehmen können, auch als Ehepaar dann nicht. Darum soll jedes christliche Ehepaar auch ein Priesterpaar sein. Nichts und niemand darf ihr Gebetsleben hindern. Gebetsgemeinschaft lässt ihre Herzen so zusammenwachsen, damit ihr gemeinsames Zeugnis gesegnet und wirkungsvoll die erreicht, die zum Glauben berufen sind, mitten in einer dunklen und verkehrten Welt. Gebet und liebevolles Eheleben hängen eng zusammen, weil beide vom Wirken des Heiligen Geistes und Gottes Wort abhängen. Beter suchen Gottes Reich, seine Rettung für eine verlorene Menschheit, nah und fern. Beter erleben dabei, wie Gott auch glückliche und erfüllte Ehen und Familien schenkt und manches darüber hinaus. So haben meine Frau und ich es seit 48 Jahren erlebt. Und so bezeugen wir es. Das ist Gottes Wort, das euch und uns allen zum Segen sein darf. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Bis zum Schluss. Amen.